Warnung: Diese Folge thematisiert sexualisierte Gewalt, Ausbeutung Minderjähriger, Machtmissbrauch und Suizid. Die Schilderungen können retraumatisierend wirken. Wenn du merkst, dass dich diese Inhalte belasten, pausiere oder höre diese Folge besser nicht allein. Hilfsangebote findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Kapitel 6. Eine von uns. Kurz nach ihrem ersten Aufenthalt in Epsteins Villa erfährt Virginia, was es bedeutet, Teil von Jeffrey Epsteins Netzwerk zu sein. Eines Nachmittags erklärt er ihr in aller Sachlichkeit, als beschreibe er einen ganz natürlichen biologischen Prozess, dass er mindestens dreimal am Tag zum Höhepunkt kommen müsse. Eine rein körperliche Notwendigkeit, sagt er, genau wie Atmen oder Essen. Für Epstein hat Sex nichts mit Nähe oder Bindung zu tun. Für ihn ist es ein rein funktioneller Akt zur eigenen Erleichterung, wie eine medizinische Behandlung, die er am liebsten von sehr jungen Mädchen durchführen lässt. Epstein erklärt gern Dinge, und das ständig. Zum Beispiel, wie man ihn anzufassen hat, wie hingebungsvoll man dabei auszusehen hat und dass die Mädchen immer so tun müssten, als hätten sie selbst Freude daran. Er erklärt Virginia auch, warum er für den Anstrich seines Hauses ein auffälliges Pink gewählt hat, denn Pink steht für Pussy. Alles an ihm wirkt darauf ausgelegt, sich selbst als den allwissenden Mentor zu inszenieren, und Ghislaine steht ihm darin kaum nach. Immer wieder betont sie, wie wichtig es sei, zu lernen, was Männer mögen. Und kaum hat Virginia die Schwelle von Rekrutierung zu Kontrolle überschritten, verändert sich Maxwells Attitüde ihr gegenüber schlagartig. Der anfängliche Charme fehlt zunehmend in ihrer Kommunikation. An seine Stelle treten harte Anweisungen, ein scharfer Tonfall und abwertende Korrekturen. Widerworte sind gefährlich. Und doch, wenn man den richtigen Ton trifft und spurt, dann plaudert, frotzelt und lacht Ghislaine plötzlich wieder, als wäre sie Virginias beste Freundin. Die Mischung aus Strenge und Nähe ist dabei kein Zufall. Sie ist der Grund, warum Epsteins Kontrolle funktioniert. Für Virginia wirkt all das zunächst wie eine Herausforderung, die sie vielleicht sogar zu ihrem Vorteil nutzen kann. Zumindest versucht sie, sich genau das einzureden. In ihrer Vergangenheit hatten Männer sie so oft gedemütigt, sodass die Beziehung zu Epstein und Maxwell fast vertraut wirkt. Zudem klammert sie sich an Epsteins Versprechen: eine Ausbildung zur Massagetherapeutin, die ihr endlich den Weg in die Unabhängigkeit ebnen könnte. Nach und nach wird sie in die inoffizielle Schwesternschaft der Epstein-Mädchen eingeführt. Ein Kreis junger Mädchen, die alle ihre Rolle wie nach einem perfekt ausgearbeiteten Drehbuch spielen. Nicht, weil sie wollen, sondern weil sie müssen. Jede einzelne von ihnen kommt aus schwierigen Verhältnissen und sie alle glauben, Epstein sei der Schlüssel, um sich aus ihrer Misere zu befreien, auch wenn sie einen entsetzlich hohen Preis dafür zahlen. Virginia kann nicht zählen, wie viele Mädchen täglich bei Epstein ein- und ausgehen. Einige von ihnen sieht sie nur ein einziges Mal. Andere konnten scheinbar genau wie sie überzeugen und kehren immer wieder in die Villa zurück. Koordiniert wird das rege Treiben von Ghislaine, oder G-Max, wie sie von den Mädchen genannt werden will, die in der Villa scheinbar die Rolle von Epsteins persönlicher Eventmanagerin übernommen hat. 2 Wochen lang arbeitet Virginia tagsüber im Spa von Mar-a-Lago und abends für Epstein. Dann macht er ihr ein Angebot. Er nennt es eine Vollzeitstelle, doch gemeint ist damit natürlich keine Anstellung im herkömmlichen Sinn. Er bietet ihr einen festen Platz in seinem System. Doch herrschen darin klare Regeln. So müsse Virginia ihm jederzeit uneingeschränkt zur Verfügung stehen, erklärt er. 24/7, Tag und Nacht. Wenn er springt, sagt, gäbe es darauf nur eine richtige Antwort, und die laute wie hoch. Im Gegensatz dazu erklärt sich Epstein dazu bereit, ihr nicht nur eine Ausbildung, sondern auch eine angemessene Bleibe zu finanzieren. Dann streckt er der überrumpelten Virginia $2,500 in bar entgegen. Mehr Geld, als sie je in ihren Händen hielt. Hinter diesem Zeichen seiner Großzügigkeit verbirgt sich jedoch ein kalkulierter Plan. Er muss Virginia aus dem Umfeld ihrer Eltern isolieren, denn sie sollen natürlich keinen Verdacht schöpfen, wenn ihre Tochter plötzlich zu jeder Tages- und Nachtzeit arbeiten muss. Virginia dankt ihm, Gleichzeitig ist ihr mehr als bewusst, dass hinter dem Jobangebot mit subventionierter Ausbildungsperspektive und der kostspieligen Bleibe weit über ihren gewohnten Verhältnissen nichts weiter als die Absicht steckt, sie noch abhängiger von sich zu machen. Sie hat all die Mädchen gesehen, die kamen und gingen. Mädchen, die von einem Tag auf den anderen plötzlich nicht mehr angerufen wurden. Und die, nachdem Epstein sie vollständig isoliert und ihre Existenzgrundlage gebildet hatte, keinen Ort mehr hatten, an den sie zurückkehren konnten. Epstein sieht ihre Unsicherheit. Doch auch darauf ist er vorbereitet. Er geht um seinen Schreibtisch herum, nimmt ein unscharfes Foto von der Tischplatte und hält es Virginia unter die Nase. Sie braucht einen Moment, um zu begreifen, was sie sieht. Das Foto zeigt ihren kleinen Bruder Skidey, aus einiger Entfernung aufgenommen, wie er mit dem Rücken zum Betrachter steht. Doch Virginia erkennt ihn sofort, an seinem Rucksack, an seiner Haltung und an seinem Profil. In ihrer Magengegend macht sich ein Gefühl breit, als würde sie sich im freien Fall befinden. »Wir wissen, auf welche Schule dein Bruder geht«, sagt Epstein mit ruhiger Stimme. Nach einer bedeutungsschweren Pause fährt er fort: »Du darfst nie jemandem erzählen, was in diesem Haus vor sich geht.« Dann lächelt er, dieses Colgate, kalte Lächeln, das seine Augen vollkommen unberührt lässt, als handele es sich bei seinen Worten lediglich um einen freundlichen Hinweis. Doch die Botschaft ist unmissverständlich bei Virginia angekommen. Wenn sie redet, wird ihr Bruder dafür teuer bezahlen. Noch bevor Virginia ihre Sprache wiedergefunden hat, erklärt Epstein ihr noch, dass er ohnehin Einfluss auf die Polizei von Palm Beach habe. Ihr würde ohnehin niemand glauben. Am Ende des Gesprächs ist für Virginia glasklar, was sie zu tun hat. Wenn sie schon nicht für sich kämpfen kann, dann wenigstens für ihren Bruder Skidey. Also mietet sie ein Apartment. Ein neues Zuhause, für das Epstein bezahlt, weit weg vom Grundstück ihrer Eltern, dafür aber in unmittelbarer Nähe zu seiner Villa. Den Job im Spa von Mar-a-Lago kündigt sie. Fortan steht sie Epstein rund um die Uhr zur Verfügung. Bei so viel gemeinsamer Zeit lernt man sich erstmals richtig kennen. Und schon bald begreift Virginia Epstein und Maxwell nicht mehr als gewöhnliches Paar, sondern als zwei Hälften eines bösen Ganzen, wie sie es formuliert. Kurz nach Virginias 17. Geburtstag, im Oktober des Jahres 2000, fliegt Maxwell nach New York, um dort einen alten Freund zu treffen. Prinz Andrew, den zweitältesten Sohn von Königin Elizabeth II. Wenige Wochen später besucht sie gemeinsam mit ihm eine der exklusivsten Halloween-Partys der High Society, veranstaltet vom deutschen Supermodel Heidi Klum. Unter den gebetenen Gästen befinden sich unter anderem auch Donald und Melania Trump. Maxwell liebt diese Welt. Sie liebt berühmte Namen, luxuriöse Anwesen und das Gefühl, dazuzugehören. Immer wieder erzählt sie Geschichten über ihre Bekanntschaften mit mächtigen Männern, über ehemalige Präsidenten, Schauspieler oder Milliardäre. Besonders gern spricht sie aber über ihre Verbindung zu Bill Clinton oder von dem einen Mal, als sie George Clooney auf einer Veranstaltung in einem Badezimmer angeblich oral befriedigt habe. Der Wahrheitsgehalt dieser Geschichten lässt sich kaum überprüfen. Doch darum geht es Maxwell vermutlich auch gar nicht. Entscheidend ist, dass die Menschen ihr zuhören. Nur wenn das Gespräch auf ihre eigene Vergangenheit zu sprechen kommt, wird sie mit einem Mal ganz still. Ghislaine Maxwell wird als jüngstes von 9 Kindern in Frankreich geboren und wächst später auf einem 33-Zimmer-Anwesen in Südengland auf. Ihr Vater ist der britische Medienmogul Robert Maxwell, ein Mann, der in den frühen 90er Jahren wegen millionenschwerer Veruntreuungsvorwürfe massiv unter Druck gerät. 1991 wird er tot vor seiner Luxusjacht Lady Ghislaine aufgefunden, die er nach seiner Lieblingstochter benannt hat. Bis heute ist nicht abschließend geklärt, ob es sich bei seinem plötzlichen Ableben um einen Unfall, einen Suizid oder ein Verbrechen handelt. Sicher ist, sein Tod scheint Ghislaine schwer getroffen zu haben. Virginia gewinnt den Eindruck, dass Maxwell ihren Vater zu seinen Lebzeiten verehrte und den Verlust nie wirklich überwunden hat. Auch wenn sie das vermutlich niemals offen zugeben würde. In glücklicheren Zeiten sei sie ein regelrechtes Papakind gewesen. Vielleicht ist der plötzliche Tod ihres Vaters ja einer der Gründe, warum sie sich damals so eng an Epsteins Fersen heftete. Denn kennengelernt haben sich die beiden kurz nach Robert Maxwells Tod. Doch obwohl beide über Jahre hinweg nahezu unzertrennlich wirken, bleibt ihre Beziehung nur schwer greifbar. Meist schlafen sie in getrennten Zimmern. Zärtlichkeiten sieht Virginia nur selten Und doch wirken Epstein und Maxwell wie eine perfekt eingespielte Einheit. Weniger wie ein Liebespaar, als vielmehr wie zwei Hälften einer perfekt aufeinander abgestimmten Symbiose. Bösartig, keine Frage, aber hochfunktional. Epstein profitiert von Maxwells gesellschaftlichen Kontakten und ihrem Talent, Türen zu öffnen. Maxwell wiederum genießt den Luxus und den sozialen Status, den Epstein ihr ermöglicht. Ein Leben, das sie nach dem Tod ihres Vaters aus eigener Tasche kaum noch finanzieren könnte. Nach außen erscheint Maxwell oft charmant, lebensfroh und gesellschaftlich brillant. Sie lacht viel, bewegt sich wie selbstverständlich durch die Welt der High Society und scheint auf jeder Veranstaltung sofort im Mittelpunkt zu stehen. Innerhalb von Epsteins Haushalt übernimmt sie jedoch eine ganz andere Rolle. Dort organisiert sie Abläufe und plant seine Treffen mit den Mädchen, die sie selbst rekrutiert hat. Sie erkennt oft erstaunlich schnell, wonach sich ein bestimmtes Mädchen sehnt. Aufmerksamkeit, Sicherheit, Karrierechancen oder schlicht das Gefühl, gesehen zu werden. Und genau danach richtet sie ihre Ansprache aus. Virginia erlebt diese Dynamik am eigenen Leib. Mal behandelt Maxwell sie freundlich und fürsorglich, fast mütterlich, dann wieder schroff und kontrollierend. Als Virginia bei einem gemeinsamen Essen durch falsche Tischmanieren auffällt, bringt Maxwell ihr bei, wie zivilisierte Menschen Messer und Gabel halten oder eine Serviette korrekt auf den Schoß legen. Während Maxwell vor allem über soziale Kontrolle funktioniert, ist Jeffrey Epstein selbst vor allem eines. Ein Mann, bei dem sich alles ausschließlich um seine eigene Person zu drehen scheint. Kapitel 7. Epstein geht es nur um Epstein. Jeffrey Epstein ist stolz darauf, sich vom Sohn eines städtischen Gärtners aus Coney Island bis in die Kreise der Superreichen hochgearbeitet zu haben. Obwohl er sein Studium nie abgeschlossen hat, inszeniert er sich gern als Intellektueller auf Augenhöhe mit Wissenschaftlern, Professoren und Innovatoren. Und weil er Forschungsprojekte finanziert und einflussreiche Persönlichkeiten mit seinem Privatjet durch die Welt fliegt, wird er trotz seines oft ungehobelten Auftretens in diesen Kreisen akzeptiert. Dabei wirkt vieles an ihm widersprüchlich. Einerseits achtet Epstein obsessiv auf Hygiene. Er verweigert das Händeschütteln aus Angst vor Keimen und kontrolliert akribisch, was er berührt oder isst. Andererseits fordert er ständig ungeschützten Sex mit sehr jungen Mädchen, von denen manche unter prekären Bedingungen leben. Virginia gewinnt zunehmend den Eindruck, dass Epstein sich selbst als eine Person betrachtet, für die gewöhnliche Regeln schlicht nicht gelten. Besonders deutlich zeigt sich das in der Art, wie er seinen sexuellen Missbrauch rechtfertigt. Immer wieder erklärt er, Mädchen seien alt genug für Sex, sobald sie biologisch in der Lage seien, Kinder zu bekommen, also ab der ersten Blutung. Dass Schutzalter international unterschiedlich geregelt sind, betrachtet er als Beweis dafür, dass diese Gesetze willkürlich sind und die Verachtung gegenüber Männern, die Sex mit minderjährigen Mädchen haben, vergleicht er nur zu gern mit der Art und Weise, wie man homosexuelle Menschen jahrzehntelang behandelt hat. Für ihn wird daraus eine vermeintlich rationale Argumentation. Tatsächlich dient sie jedoch lediglich dazu, seine eigenen Taten vor sich selbst und anderen zu legitimieren. Sie erlaubt es ihm, Gewalt nicht als Gewalt zu begreifen, sondern als etwas, das ihm aus seiner verqueren Sicht irgendwie zusteht. Dabei scheint Epstein zeitweise tatsächlich überzeugt zu sein, den Mädchen etwas Gutes zu tun. Eines Tages erklärt er Virginia, jede junge Frau, mit der er Sex gehabt habe, habe letztlich auf irgendeine Weise davon profitiert. Entweder finanziell, beruflich oder durch Kontakte zu mächtigen Männern. In seiner eigenen Wahrnehmung ist er scheinbar mehr Wohltäter als Täter. Virginia beschreibt später, dass sie bei Epstein oft das Gefühl gehabt habe, emotional vor einem Abgrund zu stehen. Nach außen gibt er sich kontrolliert und souverän, doch hinter dieser sorgfältig aufgebauten Fassade glaubt sie eine tiefe innere Leere und etwas Unverarbeitetes zu erkennen, über das Epstein niemals spricht. Als sie ihn eines Tages vorsichtig fragt, ob er selbst eine glückliche Kindheit gehabt habe, blockt er sofort ab und macht unmissverständlich klar, dass dieses Thema tabu ist. Jahre später verweigert er unter Eid die Aussage auf die Frage, ob er als Minderjähriger selbst missbraucht worden sei. Rückblickend ist Virginia der Überzeugung, dass auch irgendwo in Epstein ein zutiefst gebrochenes Kind existierte. Nicht, um seine Taten zu entschuldigen, aber möglicherweise, um zu erklären, warum ein Mensch im Laufe seines Lebens jede Fähigkeit zur Empathie verliert und beginnt, andere Menschen nur noch als Werkzeuge für die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu betrachten.
Ich weiß, dass Epstein emotional gebrochen war, nicht imstande, eine tiefere Bindung mit anderen einzugehen. Aber ob er von Geburt an so war oder seine Fähigkeit zur Empathie durch Missbrauch zerstört wurde, werden wir wohl nie erfahren.
Kapitel 8. Das F in Familie steht für Feind. In den kommenden 2 Jahren wird Virginia Jeffrey Epstein auf dutzenden Reisen begleiten. Später veröffentlichte Flugprotokolle dokumentieren mindestens 32 private In- und Auslandsflüge, auf denen sie Teil seiner Entourage ist. Einer dieser ersten Flüge führt sie im Herbst 2000, kurz nach Virginias 17. Geburtstag, nach New York. An Bord von Epsteins privater Boeing 727, jenem Flugzeug, das Jahre später durch die Medien als Lolita Express bekannt werden wird, darf Virginia beim Start sogar im Cockpit sitzen und dem Piloten über die Schulter schauen. Für einen kurzen Moment fühlt sie sich nicht wie eine Gefangene, sondern wie ein junges Mädchen, das die Welt entdeckt. Doch ist dieser Eindruck nicht von langer Dauer, denn die übrigen 2 Stunden des Fluges verbringt sie damit, Epsteins Füße zu massieren. Als sie schließlich in Manhattan ankommen und Virginia erstmals Epsteins 7-stöckige Stadtvilla betritt, ist sie von dem Ausmaß des Luxus überwältigt. Der enorme Prunk erinnert sie eher an Orte wie den Vatikan oder das Taj Mahal als an ein Zuhause. Marmorböden, hohe Decken, schwere Stoffe und unzählige Kunstwerke vermitteln den Eindruck grenzenlosen Reichtums. Doch in puncto Einrichtung bleibt Epstein seiner Linie treu. An den Wänden hängen Gemälde und Wandteppiche, die zumindest düstere, meistens aber schlichtweg gewalttätige Motive zeigen, und die geschnitzten Verzierungen des hölzernen Treppengeländers entpuppen sich bei näherem Hinsehen als Augäpfel. Für Virginia scheint die Botschaft dahinter eindeutig. Wir haben dich im Auge. Wir sehen alles, was du tust. Wir haben die Kontrolle. Je länger Virginia sich umsieht, desto bedrückender wirkt die Atmosphäre auf sie. Doch viel Zeit bleibt ihr ohnehin nicht. Kaum angekommen, führt Epstein sie in einen beengten Raum, dessen Wände vollständig mit schwarzem Marmor vertäfelt sind. In der Mitte steht eine Massageliege. Auf sie wirkt dieser Raum so kalt, bedrückend und klaustrophobisch, dass sie ihn fortan nur noch das Verlies nennt. Nachdem sie hier ihren Pflichten nachgekommen ist, bringt ein Fahrer sie zu einem Haus an der East 66th Street, wo sich eine Wohnung von Epsteins Bruder befindet. Dort soll Virginia während ihres Aufenthalts in New York wohnen. Als der gewohnte Anruf von Maxwell am nächsten Morgen jedoch ausbleibt, nutzt Virginia die Gelegenheit und macht sich mit einer Einwegkamera ausgestattet auf den Weg in das Zentrum der Stadt. Stundenlang läuft sie durch Manhattan. Zwischen Wolkenkratzern und hupenden Taxis schlendert sie umgeben von einem Meer aus Menschen über die breiten Gehwege New Yorks und fühlt sich für einen Augenblick fast wie eine ganz gewöhnliche Touristin. Solange sie Teil von Epsteins Entourage ist, versucht sie aus diesen Reisen wenigstens irgendetwas für sich selbst mitzunehmen. Und manchmal gelingt es ihr sogar, für einen kurzen Augenblick den eigentlichen Grund, warum sie dort ist, zu vergessen. In diesen Momenten fühlt sie sich beinahe wie ein normales junges Mädchen, das tollkühn im Alleingang eine große Stadt erkundet, Fotos macht, um sie nach ihrer Rückkehr ihrer Familie zu zeigen und von einem unabhängigen Leben träumt. Bedauerlicherweise entsteht später aufgrund der zahlreichen Medienberichte über Epsteins überzogen luxuriösen Lebensstil in der öffentlichen Wahrnehmung häufig ein verzerrtes Bild. Die Annehmlichkeiten, die Epsteins Opfer während ihrer Zeit unter seiner Kontrolle zugute kamen, erwecken rückblickend den Eindruck, die Mädchen in seinem Umfeld hätten sich glücklich schätzen können, in prachtvollen Anwesen zu wohnen oder mit Privatjets um die Welt zu reisen. Für viele Überlebende ist diese Vorstellung zutiefst entwürdigend. Natürlich erlebten die Mädchen einen Luxus, der für sie zuvor unerreichbar gewesen war. Doch zahlten sie einen entsetzlich hohen Preis dafür, den wohl kaum jemand freiwillig zu zahlen bereit gewesen wäre. Absolute Kontrolle, sexuelle Ausbeutung und psychische Manipulation. Um die Lebenssituation der Mädchen in Worte zu fassen, scheint die Metapher des goldenen Käfigs durchaus passend. Später setzt sich Virginia selbst intensiv mit dieser Widersprüchlichkeit auseinander. In ihrer Biografie stellt sie sich die Frage, wie es möglich war, dass sie sich ausgerechnet in der Welt eines Sexualstraftäters, der ihr Peiniger war, zeitweise sogar zu Hause fühlte. Die Antwort darauf findet sie wie so oft in ihrer eigenen Vergangenheit. Epstein und Maxwell erschaffen für viele der Mädchen eine Art Ersatzfamilie. Epstein übernimmt die Rolle des Patriarchen, Maxwell die der Matriarchin und beide leben diese Dynamik offen aus. Epstein bezeichnet die Mädchen gern als seine Kinder und bei gesellschaftlichen Anlässen stellen Maxwell und Epstein Virginia anderen gelegentlich sogar als ihre Tochter vor. Für Außenstehende mag das grotesk wirken. Für Virginia erfüllt dieses Konstrukt jedoch ein Bedürfnis, das tief in ihr verankert ist. Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Nach einer Kindheit voller Gewalt, Ablehnung und emotionaler Vernachlässigung erlebt sie in Epsteins Umfeld erstmals seit langer Zeit wieder etwas, das sich für sie wie familiärer Zusammenhalt anfühlt, auch wenn dieses Gefühl auf Kontrolle und Missbrauch basiert. Genau darin liegt ein zentraler Teil der Manipulation, denn Maxwell und Epstein übernehmen nicht nur die Rolle von Tätern, sie übernehmen gleichzeitig auch Aufgaben, die eigentlich Eltern erfüllen sollten. Sie sagen den Mädchen, wie sie sich kleiden sollen, bringen ihnen Tischmanieren bei, kontrollieren ihre Ernährung, schenken ihnen Kleidung, Musik oder Handys und entscheiden darüber, wo sie wohnen, wohin sie reisen und mit wem sie Kontakt haben dürfen. Auch Virginia erlebt diese Dynamik immer wieder. Als sie während ihres Spaziergangs durch Manhattan nicht erreichbar ist, weil sie kein Handy hat, rügen Maxwell und Epstein sie bei ihrer Rückkehr und quartieren sie anstelle des Apartments an der East 66th Street in einem Zimmer im 5. Stock ihres eigenen Hauses ein. Am nächsten Tag bekommt sie von Maxwell ihr erstes eigenes Handy geschenkt, was eigentlich dazu dient, noch mehr Kontrolle über Virginia auszuüben, fühlt sich für sie in diesem Moment wie Schutz und Fürsorge an. Maxwell zeigt Virginia, wie man sich richtig schminkt, empfiehlt ihr Friseure und kauft ihr kleine Aufmerksamkeiten. Einmal schenkt sie ihr sogar eine CD mit einem Lied, das Virginia nach einer gemeinsamen Autofahrt nicht mehr aus dem Kopf bekam.
Ich war keine Expertin, was Mütter anbelangte, aber in diesen frohen Tagen stellte ich mir Maxwell manchmal als meine Mutter vor. Ich wollte glauben, dass sie mich gern hatte.
Epstein gibt sich weiterhin als Mentor, der seinen Mädchen, Virginia eingeschlossen, gern die Welt erklärt. Dabei versteht er es ausgesprochen gut, ihr genau im richtigen Moment die Dinge zu sagen, die sie gerne hören würde. Dinge, die man ihr in ihrem bisherigen Leben viel zu selten gesagt hat. Dass sie klug sei, dass sie es im Leben zu etwas bringen würde. Abends versammeln sich dann alle vor dem Fernseher und essen gemeinsam Popcorn, während auf der Leinwand des Heimkinos Epsteins Lieblingsserie Sex and the City läuft. In diesen Momenten ist es für Virginia leichter, die Wahrheit zu verdrängen. Dass sie für Epstein und Maxwell nichts weiter ist als ein Spielzeug, mit dem sie ihre Lust befriedigen. Doch umso schmerzhafter ist es, wenn die eben noch dagewesene unschuldige Stimmung dann plötzlich kippt, und Epstein wieder diesen düsteren, entrückten Gesichtsausdruck bekommt, wie Virginia selbst ihn beschreibt. Sie erkennt an seinem Blick, wann es an der Zeit ist, wieder ihren sexuellen Verpflichtungen nachzukommen. Genau wie in ihrer Kindheit ist es auch hier das Gemisch aus Zuwendung und Kontrolle, was das System so schwer zu durchschauen macht. Selbst für diejenigen, die darin gefangen sind. Und genau wie in ihrer Kindheit greift Virginia auch in Momenten des sexuellen Missbrauchs auf ihre Coping-Strategie des inneren Kuhhandels zurück. Das Unangenehme, Eklige schnell hinter sich bringen, damit man sich danach wieder den angenehmen Dingen des Lebens zuwenden kann. Nach ein paar Tagen in Manhattan mit vielen Sitzungen im Verlies geht die Reise weiter auf Epsteins Privatinsel Little St. James oder Little St. Jeffs, wie er zu sagen pflegt. Dort angekommen, erweitert er Virginias Aufgabenbereiche. Fortan muss sie ihn nicht nur sexuell befriedigen, sie soll ihn auch noch morgens ankleiden und abends ins Bett bringen. Doch will er nachts ganz anders als tagsüber, vor allem beruhigt und dann allein gelassen werden. Soweit Virginia weiß, wird keinem anderen Mädchen diese Aufgabe zuteil. Das gibt ihr das Gefühl, eine besondere Stellung einzunehmen, wobei Rivalitäten und unterschwellige Eifersüchteleien zwischen den Mädchen keine Seltenheit sind. Nicht zuletzt, weil die Konkurrenz unter ihnen durch Epstein und Maxwell gezielt gefördert wird, denn das destabilisiert nicht nur die Beziehungen der Mädchen untereinander und macht sie leichter formbar, es sorgt auch dafür, dass sie sich mehr Mühe geben. Die neue Zu-Bett-Geh-Routine verschafft Virginia neue Einblicke in Bereiche, die anderen verwehrt bleiben. So öffnet Epstein bei einer Gelegenheit vor ihren Augen eine versteckte Tür in einem seiner Flure. Dahinter verbirgt sich ein Raum, dessen Wände vom Boden bis zur Decke vollständig mit Fotografien nackter junger Mädchen bedeckt sind. Viele von ihnen sind eindeutig minderjährig und die Posen, in denen man sie abgelichtet hatte, vulgär. Weitere Fotos liegen unsortiert in Kartons am Boden. Epstein lässt den Anblick, der sich der entsetzten Virginia bietet, unkommentiert. Doch sein Blick sagt mehr als 1000 Worte. Für ihn ist dieser Raum eine Trophäensammlung, ein Ausdruck seiner Macht über all jene, die dort abgebildet sind. Nicht lange danach taucht auch Virginia in dieser Sammlung auf. Zu seinem 48. Geburtstag sucht sie nach einem passenden Geschenk und fragt Maxwell um Rat. Doch die winkt ab. Eine Uhr will er von dir ganz sicher nicht. Alles, was er von dir will, sind Nacktfotos. Und genau die soll er bekommen. Parallel verändern sich auch Maxwells Erwartungen an Virginia. Sie überträgt ihr Aufgaben, die bislang ihren Assistentinnen, also den Mädchen, die für Epstein zu alt oder zu uninteressant geworden sind, für ihn aber dennoch einen Nutzen haben, vorbehalten sind. Zum Beispiel das Rekrutieren neuer Mädchen. Die Abläufe kennt Virginia bereits, da sie Maxwell und den anderen Helferinnen über Monate hinweg zugesehen hat, wie sie ihr Schneeballsystem weiter ausbauen. Nachmittags, wenn die Highschools schließen, fahren sie durch die Stadtteile und halten nach geeigneten Mädchen Ausschau. Insbesondere Maxwell besitzt ein ausgeprägtes Talent dafür, zu erkennen, was sie den Mädchen sagen muss, damit sie ihr vertrauen. Ein Kompliment, ein Versprechen oder eine scheinbare Chance. Das System funktioniert wie folgt. Nach ihrem ersten Besuch bei Epstein erhalten die Mädchen das Angebot, beim nächsten Mal eine Freundin mitzubringen und dafür doppelt so viel Geld zu bekommen. Für manche ist das eine willkommene Möglichkeit, nicht nur mehr Geld zu verdienen, sondern auch unliebsame Aufgaben abzugeben. Denn Epsteins Fokus richtet sich stets auf die Neulinge. Für ihn ist das die effizienteste Methode, sein Netzwerk stetig zu erweitern. Dass sich Virginia von Maxwell nun selbst in diese Rolle drängen lässt, hat für Virginia vor allem einen Grund: Angst. Die Drohung gegen ihren Bruder steht unausgesprochen hinter jeder Entscheidung, die sie trifft. Sie wagt es nicht, Epstein zu enttäuschen oder zu provozieren, auch wenn das bedeutet, dass sie ihren Prinzipien sowie ihre Vorstellungen von Moral über Bord werfen und selbst zur Komplizin werden muss. Epsteins Kriterien sind ihr inzwischen bekannt. Die Mädchen sollen jung sein, idealerweise zwischen 12 und 17 Jahren. Keine Tattoos, keine Piercings, keine professionellen Sexarbeiterinnen. Ganz gewöhnliche Mädchen von nebenan, wie er sie nennt. Hinzu kommt ein weiterer, wenn nicht sogar der entscheidende Faktor. Die Kandidatinnen müssen nah genug am Abgrund stehen, wie Epstein und Maxwell es ausdrücken, dass sie sich für Geld sexuell ausbeuten lassen. Die Ansprache, mit der die Mädchen in Epsteins Umfeld neue Opfer rekrutieren sollen, ist immer dieselbe. Ich arbeite für einen Milliardär, der hübsche junge Mädchen mag. Er kennt Leute in der Mode-, Film- und Kunstwelt und kann dir helfen, deine Träume zu verwirklichen. Willst du ihn kennenlernen? Virginia weiß, dass es falsch ist, andere Mädchen in dieses System hineinzuziehen. Um ihr eigenes Schuldgefühl zu mildern, versucht sie zumindest ehrlich zu sein. Sie erklärt den potenziellen Rekrutierten, dass die Massagen nackt stattfinden und dass Epstein gelegentlich mehr erwartet. Sie weiß, dass diese Information das Ausmaß der Gefahr bei weitem nicht abbildet, doch sie ist das Einzige, was sie den Mädchen mitgeben kann, ohne selbst in Ungnade zu fallen.
Die Gesichter der Mädchen, die ich rekrutiere, werden mich ewig verfolgen.
Zu diesem Zeitpunkt ist Virginia längst in nahezu allen Bereichen ihres Lebens von Jeffrey Epstein abhängig. Er bezahlt ihre Wohnung, er bestimmt ihren Alltag. Er entscheidet, wann und wohin sie reisen muss, wo sie schläft und wem sie begegnet. Doch ist die Abhängigkeit längst nicht mehr nur materieller Natur. Virginia braucht inzwischen auch seine Anerkennung. Später schreibt sie in ihrer Biografie, dass einige der anderen Mädchen rückblickend davon gesprochen hätten, unter einer Form des Stockholm-Syndroms gelitten zu haben, einem psychologischen Mechanismus, bei dem Opfer als Überlebensstrategie emotionale Bindungen zu ihren Tätern entwickeln. Heute glaube sie, dass es bei ihr ähnlich gewesen sei, denn um die eigene Situation überhaupt ertragen zu können, muss Virginia an der Vorstellung festhalten, dass Jeffrey Epstein trotz allem im Kern ein Mensch sei, der an sie glaubt und ihr helfen wolle. In ihrer Wahrnehmung darf er kein selbstsüchtiger und grausamer Sexualstraftäter sein, denn diese Erkenntnis würde bedeuten, akzeptieren zu müssen, dass sie einem Menschen ausgeliefert ist, der sie bewusst zerstört. Für ihre Psyche wäre das kaum auszuhalten. Also erschafft ihr Verstand eine andere Erklärung. Virginia redet sich ein, Epstein sei zwar krankhaft sexsüchtig, aber nicht grundsätzlich böse. Dass hinter seinem Verhalten dennoch irgendeine Form von Zuneigung oder Fürsorge stecken müsse und dass er ihr tatsächlich dabei helfe, ein besseres Leben aufzubauen. Gerade diese Form der emotionalen Verstrickung macht traumatische Bindungen so schwer nachvollziehbar, denn Gewalt, das Leid, das sie verursacht, und Zuwendung existieren plötzlich gleichzeitig. Virginia beschreibt später, wie sehr sie sich nach Epsteins Bestätigung sehnte und dass das Bedürfnis nach seiner Anerkennung maßgeblich dazu beigetragen hat, dass auch sie sich dazu bereit erklärte, ihm weitere Mädchen zuzuführen. Als sie ihn eines Tages fragt, ob er irgendwann heiraten und sesshaft werden wolle, antwortet er ihr, er glaube nicht an Liebe innerhalb einer monogamen Beziehung. Liebe könne seiner Ansicht nach nur in Beziehungen zu vielen Menschen existieren. Heute erkennt Virginia darin vor allem eine weitere Rationalisierung seines Verhaltens. Damals versteht sie seine Worte jedoch anders. Sie glaubt, Epstein wollte ihr damit auf seine Weise sagen, dass er sie liebe. Und auch sie selbst empfindet ihm gegenüber inzwischen eine Form von Loyalität und Ergebenheit. Nicht trotz der Manipulation, sondern gerade wegen ihr. Epstein hat Virginia erfolgreich davon überzeugt, dass er sie retten wird und dass er sie vor einem bedeutungslosen Leben bewahren kann. Dass all das, was zwischen ihnen geschieht, Teil von etwas Größerem ist. Und er lässt Virginia glauben, dass er, der Mann, der sie sexuell ausbeutet, auch gleichzeitig der ist, der sie vor dem Untergang bewahrt. Also mein Go-To-Erfrischungsgetränk ist aktuell der Mangolassi. Das ist eine Art Joghurt-Drink mit Mangopüree. Das Rezept findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Und zum Glück gibt es das Mangopüree auch bei Koro im Vorteilspack, was mich auch schon zu meinen Sommerfavoriten von Koro bringt. Zum einen hätten wir da die Bio-Nut-Butter-Cups mit Cashew-Erdbeerfüllung. Die aus dem Kühlschrank oder Gefrierfach schmecken einfach wie Eiskonfekt. Dann hätten wir die Bio-Cashew-Kerne mit Toskana-Gewürz. Die sind auch ein großartiger Snack, wenn man eher Bock auf was Würziges hat. Und dann sind da noch die Datteln in Zartbitterschokolade. Die sind aus meinem Haushalt ohnehin schon seit Ewigkeiten nicht mehr wegzudenken. Ich habe gefühlt mein gesamtes Umfeld schon damit infiziert. Und mein Pro-Tipp ist, die einfach mittig zu halbieren, etwas Erdnuss- oder Mandelmus auf eine der beiden Hälften zu schmieren, dann das Ganze wieder zusammenzuklappen und das Dattel-Erdnuss-Mousse-Sandwich dann für so ein, zwei Stündchen ins Gefrierfach zu legen. Das Ergebnis ist dann ein Eissnack, der ein bisschen an einen sehr bekannten Schokoriegel mit Nüssen erinnert, den es auch als Eis gibt. Und zu guter Letzt haben wir noch die Apple Pie Clusters. Nachdem ich die Cookie Fudge Clusters weginhaliert habe, wollte ich es mal mit denen probieren und auch die haben auf jeden Fall nicht enttäuscht. Nach wie vor könnt ihr mit unserem Code Stimmen im Kopf, alles groß und zusammengeschrieben, 5% auf euren Einkauf bei Koro sparen. Link zur Website und Code haben wir euch wie immer in der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree verlinkt. Wir bedanken uns bei Koro und hier geht's jetzt weiter mit der Folge. Mit der Zeit fordert der Spagat zwischen Angst, Ausbeutung und dem ständigen Bedürfnis nach Anerkennung einen hohen Tribut. Wie schon in den Monaten bei Eppinger greift Virginia zunehmend zu Beruhigungsmitteln, Xanax, Opiate, alles, was ihre Gefühle betäubt. In den wenigen Stunden, in denen sie nicht Epstein dient, sucht sie Ablenkung in Clubs, wo sie ihr Gedankenkarussell mit Alkoholexzessen, Marihuana und gelegentlich sogar LSD wenigstens kurzzeitig zum Stillstand bringt. Eigentlich ist Epstein streng gegen Drogen. Doch als er erfährt, dass Ecstasy auf Virginia eine enthemmende Wirkung hat, weiß auch er, das für sich zu nutzen. Doch sobald die Wirkung der Droge nachlässt, holt die Realität Virginia mit voller Wucht wieder ein. Die Erinnerungen an ihr eigenes Verhalten während dieser Zustände verfolgen sie anschließend wie aufdringliche Bilder in ihrem Kopf. Zurück bleiben Scham, Ekel und ein tiefes Gefühl der Demütigung. Ihr Bedürfnis nach innerer Abschaltung wird noch stärker, als Epstein und Maxwell beginnen, Virginia an Freunde und Geschäftskontakte weiterzureichen. Die beiden verkaufen ihr diesen Schritt als Karrieresprung, als nächsten Meilenstein ihrer angeblichen Massageausbildung. Epstein bezeichnet die Männer, die sie treffen soll, als neue Kunden und macht ihr klar, dass sie ihnen alles geben soll, was sie möchten, genau wie ihm. Um den Druck zu erhöhen, erklärt er ihr, sie sei seine Botschafterin. Alles, was sie tue, falle auf ihn zurück. Jeder Fehler könne seinen Ruf beschädigen. Für ein Mädchen, das gelernt hat, Verantwortung für alles zu übernehmen, sogar für das, was man ihr antut, ist diese Botschaft äußerst wirksam. Gleichzeitig reißt es jedes Mal alte Wunden auf, wenn Epstein und Maxwell Virginia anderen Männern überlassen. Die Erfahrungen aus ihrer Kindheit, der Missbrauch durch ihren Vater und dessen Freund Forrest und die Gefühle, die sie auslösten, sind noch immer sehr präsent. Und weil Virginia in Epstein und Maxwell zwischenzeitlich so etwas wie Elternfiguren sieht, trifft sie die Enttäuschung darüber, aus ihren Augen austauschbar und nicht schützenswert zu sein, besonders schwer. Doch wenn sie von Aufenthalten bei fremden Männern zu Epstein zurückkehrt, wartet nicht nur Geld auf sie, sondern auch 5 magische Worte, an denen Virginia damals wie heute so viel mehr liegt als an materiellen Dingen. »Wir sind stolz auf dich«, sagt er dann. Und obwohl Virginia sich für diesen Gedanken schämt, mischt sich unter all die Demütigung und den Schmerz durch diese Worte noch ein weiteres Gefühl. Etwas, das sie damals fälschlicherweise für Zufriedenheit hält. Erst viele Jahre später wird sie beginnen zu verstehen, wie eng in ihrem Inneren Gewalt, Anerkennung und das Bedürfnis nach Zugehörigkeit miteinander verknüpft worden waren und wie schwer es deshalb war, diese widersprüchlichen Gefühle überhaupt einzuordnen. Einer der Männer, an die Epstein Virginia mehrfach überlässt, ist Jean-Luc Brunel, ein alter Freund Maxwells. Brunel, damals in seinen 50ern, ist Leiter der Modelagentur MC2, in die Epstein investiert hat. Sein Ruf ist seit Jahren umstritten. Es heißt, er vergehe sich nicht nur an den Models, die für ihn arbeiten, sondern stelle auch anderen Männern junge Mädchen zur Verfügung. Virginia erlebt ihn sowohl in New York als auch auf Epsteins Privatinsel als brutalen Täter, der sie wiederholt vergewaltigt. Doch Epstein prahlt sogar mit seiner Verbindung zu dem zwielichtigen Model-Scout. Einmal erzählt er ihr, Brunel habe ihm zum Geburtstag 3 12-jährige Französinnen geschickt, Drillinge. Epstein vergewaltigte sie, setzte sie anschließend in einen Flieger und ließ sie zurück nach Frankreich fliegen. Immer wieder plagt Virginia die Frage, was Epstein und Maxwell davon haben, sie an andere weiterzugeben. Eine Theorie besagt, dass Epstein und Maxwell strategisch vorgingen. Indem sie einflussreichen Bekannten Zugang zu jungen Mädchen verschafften, hofften sie, sich Loyalität und Gefälligkeiten zu sichern. Eine Art sozialen Kredit, der sich irgendwann einlösen lässt. Virginia macht jedoch eine andere Beobachtung. Je mehr Männer sie trifft, desto häufiger bekommt sie den Eindruck, dass Epsteins Kontakte unbeholfen, unsicher oder emotional unreif sind. Männer, die nicht wissen, wie man mit Frauen spricht oder interagiert. Epstein, als der große Wohltäter, für den er sich hält, nimmt ihnen diese Unsicherheit, indem er ihnen eine Umgebung schafft, in der sie nichts leisten müssen. Es braucht keine Annäherung, keine Verführung und keinen sozialen Einsatz. Alles wird vorbereitet, kontrolliert und wie vereinbart geliefert. Dafür seien ihm, laut Virginia, viele der Männer dankbar. Eine zweite Theorie hält sich ebenfalls hartnäckig und wird durch zahlreiche Aussagen gestützt. Erpressung. In allen von Epsteins Häusern befinden sich Kameras, teils hinter Spiegeln oder Dekorelementen versteckt, teils offensichtbar. Laut Zeugen existieren Technikräume voller Monitore und ehemalige Mitarbeiter berichten von einem umfangreichen Videoarchiv. Virginia selbst sei einst von Epstein in seinem Manhattan Townhouse in den Raum geführt worden, in dem er Filmmaterial sichtet und archiviert. Ob er diese Aufnahmen tatsächlich nutzte, um einflussreiche Menschen, die seine moralisch verwerflichen Angebote angenommen haben, zu erpressen, ist nicht endgültig geklärt. Denn bislang ist niemand öffentlich vorgetreten, um dies zu bestätigen. Doch 2023 berichtet das Wall Street Journal, dass Epstein versucht habe, Bill Gates unter Druck zu setzen, sich an seinem milliardenschweren Wohltätigkeitsfonds zu beteiligen. Unter anderem, indem er drohte, eine außereheliche Affäre publik zu machen. Gates lehnte dennoch ab. Doch zeigt dieser Vorfall, dass Epstein bereit war, solche Mittel einzusetzen. Lisa Phillips, ein weiteres Opfer Epsteins, sagte zudem aus, sie habe ihn einmal gefragt, warum er ihre Freundin angewiesen habe, mit Prinz Andrew zu schlafen. Seine Antwort lautete gemäß ihrer Erinnerung, es ist gut, etwas gegen andere in der Hand zu haben. Für Virginia bedeutet das, dass sie nicht nur Objekt sexueller Ausbeutung ist, sondern auch Teil eines Systems, das Macht sichert, Beziehungen korrumpiert und Abhängigkeiten in gesellschaftlichen Verbindungen schafft. Nach unzähligen weiteren Reisen, Paris, Granada, Marokko und Afrika, steht ein Aufenthalt in Maxwells Zweitwohnsitz an. Ein weißes Stadthaus im Londoner Nobelviertel Belgravia, nicht weit vom Hyde Park entfernt. Kapitel 9. Royaler Besuch. Am Morgen des 10. März 2001 wird Virginia von Ghislaine Maxwell geweckt. Mit gespielter Fröhlichkeit zieht sie die Vorhänge auf und erklärt ihr, heute sei ein ganz besonderer Tag. Virginia werde an diesem Abend einem echten Märchenprinzen begegnen, denn niemand Geringeres als Prinz Andrew habe sich zum Abendessen angekündigt. Als der Prinz später das Anwesen betritt, legt Maxwell ihren gesellschaftlichen Charme noch einmal sichtbar nach. Sie flirtet, scherzt und bewegt sich vollkommen selbstverständlich in der Gegenwart des britischen Royals. Schließlich fordert sie ihn spielerisch auf, zu erraten, wie alt Virginia sei. Andrew antwortet mit 17. Exakt richtig, wie Maxwell lachend feststellt. Schließlich seien seine eigenen Töchter kaum jünger. Danach scherzt sie weiter, dass sie sich wohl bald nach Ersatz umsehen müssen. Virginia verdeutlicht einmal mehr, dass Macht, Reichtum und sexuelle Ausbeutung in dieser Welt scheinbar koexistieren, ohne dass irgendjemand darin einen Widerspruch sieht. Weil Epstein den Prinzen schlicht Andy nennt, tut Virginia es ihm gleich. Und irgendwann im weiteren Verlauf des Abends entsteht jenes Foto, das Jahre später weltweit Schlagzeilen machen wird. Prinz Andrew legt den Arm um Virginias Taille, während Maxwell lächelnd daneben steht und Epstein selbst das Bild aufnimmt. Nach einem gemeinsamen Abendessen in einem gehobenen Restaurant und einigen Cocktails, die Andrew bezahlt, fahren sie zurück in Maxwells Stadthaus. Auf der Rückfahrt eröffnet die Matriarchin Virginia beinahe beiläufig, dass sie für den Prinzen zurück zu Hause dasselbe tun müsse wie für Jeffrey.
Er war keineswegs unfreundlich, trat aber so auf, als stünde ich ihm zu, als sei er überzeugt, Sex mit mir sei sein Geburtsrecht.
Am nächsten Morgen drückt Epstein Virginia $15.000 in die Hand. Die Summe vermittelt ihr unmissverständlich, dass sie ihren Auftrag in seinen Augen erfolgreich erfüllt hat. Doch innerlich verändert sich etwas in ihr. Virginia ist zunehmend erschöpft davon, jeden einzelnen Tag nach den Bedürfnissen anderer Menschen auszurichten. Gleichzeitig verliert sie zunehmend die Hoffnung auf ein eigenständiges Leben außerhalb von Epsteins Kontrolle. Denn ganz gleich, wohin sie reist, wirklich frei und unbeobachtet ist sie nie. Auf gemeinsamen Auslandsreisen muss sie ihren Reisepass an Maxwell abgeben. In New York kontrolliert Epstein ihren Alltag nahezu vollständig. Selbst dann, wenn andere wohlhabende Männer versuchen, sie aus seinem Einflussbereich abzuwerben, bleibt Virginia. Eines Tages bietet ihr ein reicher Bekannter Epsteins an, ihr doppelt so viel Geld zu zahlen, wie er es tut, wenn sie künftig ausschließlich für ihn arbeiten würde. Doch Virginia lehnt ab, denn ihre Loyalität gegenüber Epstein ist längst Teil ihrer psychischen Überlebensstrategie geworden. Als sie Epstein später von dem Angebot seines Freundes erzählt und dass sie es ausgeschlagen hat, reagiert selbst er überrascht. »Das ist eine Menge Geld«, sagt er amüsiert. »Wie konntest du das ablehnen?« Für Virginia ein weiterer schmerzhafter Beweis, dass es Epstein niemals wirklich um sie geht. Wenig später wird die 17-Jährige plötzlich von starken Unterleibsschmerzen geplagt. Als sie nach einem Mittagsschlaf in einer Blutlache aufwacht, bringen Epstein und Maxwell sie umgehend ins Krankenhaus. Dort übernimmt Epstein sofort die Kontrolle über die Situation. Virginia erinnert sich später daran, dass er falsche Angaben zu ihrem Alter machte und sich mit ernster Miene mit einem Gynäkologen unterhielt, während sie selbst aufgrund der Schmerzmittel kaum begreift, was eigentlich los ist. Sie hat das bedrückende Gefühl, Zeugin einer stillschweigenden Absprache geworden zu sein, als hätten die beiden Erwachsenen im Raum beschlossen, bestimmte Fragen besser nicht zu stellen. Die Erinnerungen an diesen Krankenhausaufenthalt bleiben bis heute bruchstückhaft. Virginia erinnert sich an das grelle Licht, an weiße Kittel, an die Fußstützen eines gynäkologischen Untersuchungsstuhls und daran, dass Epstein während der Untersuchungen ständig anwesend war. Erst Tage später beginnt sie langsam zu begreifen, dass etwas Schwerwiegendes passiert sein musste. Nahe ihres Bauchnabels entdeckt sie einen kleinen operativen Schnitt. Die anderen Mädchen erklären ihr, eine solche Narbe könne von einem Eingriff infolge einer Eileiterschwangerschaft stammen. Epstein selbst behauptet, Virginia habe eine Fehlgeburt erlitten. Jahre später sieht sie ihre Krankenakten ein. Der Begriff Fehlgeburt taucht darin jedoch nicht auf. Dokumentiert werden lediglich starke Krämpfe, erheblicher Gewichtsverlust und ihre Angaben zu länger andauerndem sexuellem Kontakt mit demselben Partner. Was genau an jenem Tag geschehen ist, bleibt für Virginia bis heute in Teilen unklar. Doch an eines erinnert sie sich eindeutig. Ein Arzt habe ihr damals gesagt, dass sie möglicherweise niemals Kinder bekommen könne. Für Virginia fühlt sich diese Prognose an, als würde erneut ein Teil ihrer Zukunft zerstört. Epstein benutzt nie Kondome. Auch viele der Männer, denen er sie zuführt, tun das nicht. Während Virginia versucht, irgendwie weiter zu funktionieren, wird ihr langsam bewusst, dass sie möglicherweise schwanger gewesen sein könnte, ohne es überhaupt bemerkt zu haben, und dieses Kind verloren hat, bevor sie überhaupt verstehen konnte, was mit ihrem eigenen Körper geschieht. Doch Zeit zu trauern bleibt ihr nicht, denn in der Welt von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell gibt es keinen Raum für emotionale Befindlichkeiten. Stattdessen verschieben sich Epsteins Vorlieben zunehmend in Richtung sadomasochistischer Praktiken. Für Virginia bedeutet das vor allem eines: noch mehr Schmerz, noch mehr Demütigung und noch mehr Kontrollverlust. Gleichzeitig verliert sie sich immer stärker in Medikamenten und Drogen. Als sie schließlich regelmäßig auch Kokain konsumiert, beginnt selbst Epstein sich daran zu stören. Die Mädchen in seinem Umfeld sollen gut gelaunt wirken, attraktiv und verfügbar sein. Sie sollen funktionieren. Doch alles, was Virginia ihm zu dieser Zeit noch bieten kann, ist ein leerer Blick und Gleichgültigkeit. "Du bist gar nicht mehr du selbst", hält Epstein ihr vor. "Du musst clean werden." Dann schickt er sie nach Hause. Zum ersten Mal seit langer Zeit ist Virginia plötzlich frei. Die üblichen Anrufe bleiben aus und Virginia erhält für eine ganze Weile keine neuen Befehle. Anfangs empfindet sie das als Erleichterung. Vielleicht, so glaubt sie, könnte dies der Beginn eines neuen Lebens sein. Doch schon bald bemerkt sie, wie tief Epstein längst in ihrem Selbstbild verankert ist. Das Gefühl der Wertlosigkeit verschwindet nicht einfach mit seiner Abwesenheit, ganz im Gegenteil. Trotz allem war seine Aufmerksamkeit über lange Zeit zu einer ihrer wichtigsten Quellen von Selbstwert, Anerkennung und Bestätigung geworden. Hinzu kommt der kalte Entzug. Virginia ist körperlich und emotional völlig erschöpft und ausgezehrt. Epstein bezahlt ihre Rechnungen nicht mehr und der Wiedereinstieg in ein normales Arbeitsleben fällt ihr schwer. Immer wieder kann sie aufgrund der widrigen Umstände die Erwartungen, die ihre Chefs an sie stellen, nicht erfüllen. Immer wieder sucht sie Arbeit, schöpft mit einem neuen Job auch neue Hoffnung und verwickelt sich dann doch wieder in Probleme, die dafür sorgen, dass sie am Ende wieder ohne alles dasteht. Aber aufgeben ist keine Option. Virginia ist fest entschlossen, sich ihre Unabhängigkeit zurückzuholen, koste es, was es wolle. Und mit der Zeit beginnt sie, sich außerhalb von Epsteins Dunstkreis Schritt für Schritt wieder ein eigenes Leben aufzubauen. Sie arbeitet im Roadhouse Grill und versucht gemeinsam mit ihrem Freund Tony irgendwie über die Runden zu kommen. Doch dann droht auch dieser fragile Neuanfang zu zerbrechen. Eines Abends holt Tony sie nach ihrer Schicht von der Arbeit ab. Während Virginia sich noch bei ihren Kollegen verabschiedet, stiehlt er unbemerkt das Trinkgeldglas des Personals. Virginia erfährt davon zunächst nichts. Erst am nächsten Tag ruft ihr Chef an und konfrontiert sie mit dem Diebstahl. Obwohl sie ihre Unschuld beteuert, ahnt sie sofort, wer dahinter steckt. Verzweifelt bietet sie an, den fehlenden Betrag selbst zurückzuzahlen und vom nächsten Gehalt abziehen zu lassen. Als ihr Chef ablehnt, bringt Virginia das Geld am folgenden Tag persönlich zurück. Dennoch wird sie entlassen und zu allem Übel informiert ihr ehemaliger Arbeitgeber auch noch die Polizei. Virginia gerät in Panik. Die Vorstellung, verhaftet zu werden, löst in ihr enorme Angst aus, besonders weil sie ohnehin das Gefühl hat, ihrem Leben kaum noch Kontrolle entgegensetzen zu können. Genau in diesem vulnerablen Moment, in dem alles wie ein Kartenhaus in sich zusammenzufallen droht, klingelt plötzlich Virginias Handy. Es ist Epstein und er möchte sich nach ihrem Wohlbefinden erkundigen. Dass er ausgerechnet diesen Zeitpunkt wählt, ist nahezu unheimlich. Es ist fast so, als wüsste er zu jeder Zeit ganz genau, was Virginia gerade tut, und als könnte er auf diese Weise immer einen Moment abpassen, in dem sie besonders verletzlich ist. Er bittet sie, zum Mittagessen in den El Brillo Way zu kommen, und Virginia kommt dieser Bitte nach. Auf seinem Anwesen angekommen, mustert Epstein sie zunächst mit Skepsis. Offenbar will er prüfen, ob sie auch wirklich clean ist. Erst danach fragt er, wie es ihr geht. Und plötzlich bricht alles aus Virginia, die sich die ganze Zeit über zusammengerissen hatte, heraus. Sie erzählt ihm von dem Diebstahl, von ihrem Freund Tony, von der Kündigung und vor allem von ihrer Angst vor der Polizei. Epstein hört ihr ruhig zu, ohne sie zu unterbrechen. Dann erklärt er ihr, er könne die Sache regeln und dafür sorgen, dass die Polizei sie in Ruhe lasse. Doch er fordert in Epsteins Welt jedes Angebot ein Gegenangebot. Seine Hilfe ist niemals bedingungslos und was er will, ist klar. Wenig später erhebt er sich wortlos vom Esstisch und geht wie gewohnt in Richtung des Massageraums. Und Virginia folgt ihm. Am Ende des Tages hat Virginia keinen Job mehr, kein Geld, einen Freund, der in Schwierigkeiten steckt. Und erneut das Gefühl, nirgendwo sonst hin zu können, außer zurück in die Arme des Mannes, der sie mit jedem weiteren Tag, den sie unter seiner Kontrolle steht, tiefer mit in seine Abgründe reißt.
Alles, was mir in Epsteins Welt zugestoßen war, hatte nur bestätigt, dass gewisse privilegierte Menschen in einem Grenzbereich außerhalb des Gesetzes stehen, ganz gleich, wie niederträchtig sie sich verhalten.
Kapitel 10 – Der Anfang vom Ende. Während Epstein Virginia an immer gewalttätigere Männer weitergibt, hält er selbst unbeirrt an der Vorstellung fest, ein freigebiger Wohltäter zu sein. Parallel dazu steigert er seine eigenen Fantasien. Immer häufiger spricht er davon, die menschliche Rasse veredeln zu wollen, durch Kinder, die seine hochwertigen Gene weitertragen. Mehrfach äußert er die Idee, seine Zorro Ranch in New Mexico in eine Art Brutstätte zu verwandeln. Die Mädchen, die er um sich schart, sollen diese Kinder austragen. Im Sommer 2002 überschreiten Epstein und Maxwell schließlich eine Grenze, die für Virginia untragbar ist. Sie verlangen, dass sie das Baby der beiden austrägt. Im Gegenzug versprechen sie ihr rund um die Uhr ein Kindermädchen, eine Villa in Palm Beach oder New York und einen Unterhalt von $200.000 im Monat. Dafür müsse Virginia jedoch alle rechtlichen Ansprüche an dem Kind an Epstein und Maxwell abtreten. Sie ist zu dieser Zeit 19 Jahre alt, fühlt sich innerlich jedoch selbst noch wie ein Kind und ist weit davon entfernt, sich vorstellen zu können, selbst Mutter zu sein. Vor allem aber empfindet sie den Vorschlag als moralisch zutiefst verwerflich. Ein Kind in diese Strukturen hineingeboren zu sehen, ist für sie unvorstellbar. Und zum ersten Mal spürt sie eine klare Grenze. Sie wird dieses Kind nicht austragen. Doch sie weiß auch, dass man Epstein und Maxwell nicht einfach widersprechen kann. Ein Nein hat in ihrer Welt keine Gültigkeit, also braucht sie einen anderen Plan. Zum ersten Mal seit Jahren beginnt sie aktiv nach einem Ausweg zu suchen. Fürs Erste lässt sie Epstein und Maxwell in dem Glauben, dass sie mit dem Deal einverstanden ist. Doch knüpft sie ihre angebliche Zustimmung an eine Bedingung. Die beiden sollen endlich das Versprechen einlösen, das sie ihr am Tag ihres Kennenlernens gegeben hatten. Die Finanzierung einer Ausbildung zur Massagetherapeutin. Im September 2002 setzen Maxwell und Epstein ihren Teil der Abmachung um. Virginia wird nach Chiang Mai geschickt, in den Norden Thailands, an eine renommierte Schule für traditionelle Thai-Massage. Dort soll sie binnen 8 Wochen ein Zertifikat erwerben. Für Virginia ist diese Zusicherung die erste realistische Chance auf einen Ausstieg. Als Epstein sie am Flughafen zum Abschied umarmt, wirkt sie gefasst. Doch kaum an den Sicherheitskontrollen angekommen, kann sie die Tränen nicht länger zurückhalten. Dabei versteht sie nicht einmal, warum sie eigentlich weint. Vielleicht, weil sie das Gefühl hat, ins Ungewisse zu reisen, aus dem es kein Zurück mehr gibt. Hinzu kommt, dass ein solches Maß an Freiheit für ein Mädchen aus Epsteins Umfeld ungewohnt ist. Und eigentlich fühlt sich Virginia schon seit ihrem 7. Lebensjahr irgendwie gefangen. Weglaufen, überleben, wieder weglaufen. Ein Teufelskreis, aus dem es bislang kein Entkommen gab. Nun steht sie plötzlich an der Schwelle zu einem echten Neuanfang. Als das Flugzeug nach Thailand abhebt, hat sie den goldenen Käfig, den Epstein und Maxwell um sie schufen, hinter sich gelassen. Jetzt muss sie nur noch verhindern, dass sie wieder einsperren.